Ich möchte über zwei Sprachen des Gebetes sprechen. Das ist der Titel. Die zwei Sprachen des Gebets habe ich dem Markus am Dienstag im Musikteam erzählt und meinte, okay, die erste, das ist Sprachengebet, die zweite, was ist das? Nein, darum geht's nicht. Der Titel ist etwas bildhaft gemeint, etwas metaphorisch, wenn ich ehrlich zugebe. Und das, was ich da so weitergeben will, möchte ich nicht methodisch verstanden wissen, ja, sondern eher so einfach mal geistlich, bildlich. Okay, es gibt eine Bibelstelle, die hat mich dazu geführt, darüber nachzudenken, was sagt mir das über das Gebet? Ja, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie das gekommen ist, ob ich das da bewusst gesucht habe oder ob es irgendwie in der stillen Zeit entstanden ist. Auf jeden Fall lese ich euch die zwei Bibelstellen mal vor. Die erste steht in Offenbarung 1, Vers 6 und da steht, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, ihm, der uns zu Mitherrschern oder Königen in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat, ihm gebührt die Ehre und Macht für immer und ewig. Amen. Und Ähnliches steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9 und auch im Buch Exodus. Da habe ich letztens mal drüber gesprochen. Und da steht, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Und ich habe mich so gefragt, was ist denn die Eigenschaft eines Königs? Was ist die Eigenschaft eines Priesters? Was hat das mit unserem Gebet zu tun? Und dann habe ich da für mich so zwei Sätze aufgeschrieben, die ich euch jetzt erspare. Das waren so zwei stille Zeitsätze. Und ich möchte einfach mal ein paar Gedanken dazu weitergeben. Ja, was heißt es, in diesen zwei Sprachen des Gebetes zu beten, als Könige und Priester? Ja? Und da möchte ich eigentlich drei Hauptgedanken weitergeben. Der erste ist eher einleitend. Fakt ist, wir haben das gerade gelesen, Gott hat uns eine Identität gegeben. Also man kann das als Auftrag bezeichnen, aber ich möchte das an der Stelle viel lieber als Identität bezeichnen. Gott schenkt uns, wenn wir anfangen an Jesus zu glauben, er schenkt uns eine bestimmte Identität als Menschen. Ja? Und sowohl die Offenbarung als auch der Petrusbrief, die haben das anhand des Alten Testamentes erklärt. Ja? Weil zu Zeiten Israels war Israel das verheißene Volk und Gott hat alle seine Verheißungen, die er auf Lager hatte, hat er in dieses Volk reingepackt, ja, richtig vollgestopft, um dann zu sagen, hey, alles das, was für Israel galt, diese Verheißungen, die gelten für euch. Und deswegen kommt es zustande, dass Gott zu seinen Menschen sagt, ihr seid ein königliches Priestertum oder Könige und Priester. Und das ist Teil unserer Identität. Machen wir uns jetzt nicht so jeden Tag bewusst, dass wir durch die Gegend gehen und sagen, ah, ich bin ein König und Priester aus Gottes Sicht. Einfach auch deswegen, weil das sehr fremde Begriffe für uns sind. Ja? Aber Fakt ist, er legt diese Identität in uns rein. Und zwar wie ein Saatkorn. Ich habe früher mal in der ersten Klasse ein Buch gelesen. Ich glaube, ich hatte das von meinen Eltern zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das war, glaube ich, das erste Buch, was ich wirklich selber gelesen habe. Und in diesem Buch, also dann ab der so Mitte erste Klasse, vorher konnte ich noch nicht lesen. Und in diesem Buch wurde beschrieben, wie ein Junge ein Bohnengewächs anlegt. Ja, so eine Bohne in die Erde legt und das bewässert und so weiter und dann irgendwann auch eine Pflanze dabei rauskommt. Ich fand das, obwohl ich biologisch völlig unbedarft bin, das war so meine einzige biologische Offenbarung, die ich hatte in meinem Leben. Aber das fand ich spannend. Ja? Ich lege da so ein Ding in die, ein Saatgut in die Erde rein, begieße es regelmäßig und dann darf ich zugucken, wie da was raus entsteht. Spannend. Ja, also wer das noch nicht gemacht hat und mal was Neues erleben will, einfach mal ausprobieren. Fakt ist, man sieht erst nichts. Ja? Da ist nur ein zum Teil winzig kleines Samenkorn, was da reingelegt wird und woraus dann etwas entsteht und woraus eine Menge entstehen kann. Und genauso funktioniert das mit unserer Identität und Bedeutung in Jesus Christus, in der Gemeinschaft mit Jesus. Ab dem Zeitpunkt, wo du Jesus in dein Leben einlädst und an das glaubst, was Jesus für dich getan hat, wird dieser Samenkorn in dein Leben hineingelegt. Dass du ein neuer Mensch bist, dass du von ihm geliebt bist, dass du sein Kind bist, sein Sohn, seine Tochter und unter anderem zu seinem königlichen Priestertum gehörst. Und das stimmt nicht nur auf den einen oder den anderen zu, ja, oder trifft nicht nur auf den einen oder anderen zu, sondern das trifft für jeden Christen zu. Hier wird von einer ganzen Menge, von einer Gruppe, von einem Volk geredet. Und weil es alle Christen betrifft, betrifft es auch mich und dich. Ja, dürfen wir sehr persönlich nehmen. Aber es nimmt einen Anfang, nämlich ab da, wo du ganz bewusst in die Gemeinschaft mit Jesus reingehst, weil Jesus dich ja dazu einlädt, mit ihm unterwegs zu sein, weil er dich einlädt, Vergebung von ihm zu empfangen. Ja? Deswegen können wir da reingehen und wenn wir da Ja zu sagen, dann wird dieses Saatgut in unser Leben hineingelegt. Aber dadurch, dass dieses Saatgut in unser Leben hineingekommen ist, diese neue Identität, heißt es nicht, dass unser ganzes Leben schon davon erfüllt ist. Wie ich an dieser Stelle oft ergänze, lest die Briefe und ihr werdet es merken. Also die Briefe im Neuen Testament hier. Ja? Es geht nämlich andauernd oder haufenweise darum, wie man das hinkriegt, dass diese neue Identität in Christus einfach mehr zum Vorschein kommt. Darum geht es hauptsächlich in den Briefen. Nicht nur, aber sehr oft. Und zwei dieser Eigenschaften, die in diesem Saatgut enthalten sind, sind halt diese priesterlichen und königlichen Eigenschaften. Und die Frage ist, wie kann dieses Saatgut in uns mehr wachsen? Ja, weil selbst wenn dieses Saatgut in uns ist, ich erinnere mich an meinen eigenen Anfang als Christ und ihr erinnert euch an euren Anfang als Christ, da war noch eine Menge Zeugs, wo ich dachte, ja, ne, da ist noch Veränderung nötig und das ist bis heute so. Ja, und wahrscheinlich wird es bis an mein Lebensende so sein, aber trotzdem ist Saatgut dazu angelegt, zu wachsen. Ja? Das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir es verhindern. Wenn wir es nicht verhindern, sondern es zulassen und bereit dazu sind, dass dieses Saatgut wächst, dann wird es wachsen in uns. Ja? Was bedeutet, wir müssen es nicht pushen, wir müssen nichts machen, sondern diese neue Identität, die Christus in uns hineingelegt hat, die will wachsen. Ja? Weil Jesus in uns groß werden will und die Frage ist, wie? Das, was wir dann oft machen, ist, dass wir anfangen, das zu bekämpfen und auf das zu konzentrieren, was nicht richtig ist, ja, oder nicht dem Bild Jesu entspricht. Das ist auch manchmal richtig. Aber noch viel wichtiger ist, dass wir uns auf das konzentrieren, was Gott reingelegt hat, nämlich seine neue Identität. Die Bibel sagt da manchmal dazu, der neue Mensch, das neue Leben, ja, und das ist alles mit einem Gleichzeichen zu versehen. Aber wichtig ist, und das ist eigentlich die Hauptstrategie, dass wir uns auf das konzentrieren, was er reingelegt hat. Diese neue Identität, die Eigenschaften, die er uns geschenkt hat und dass wir anfangen, damit was zu machen. Ja? Ein Sportler wächst ja nicht dadurch, dass er nur seine Faulheit bekämpft und ansonsten nichts tut. Dadurch wird er nicht fitter. Ja? Streng mich jetzt an, nicht mehr faul zu sein. Aber laufen will ich nicht. Ja? Sondern ein Sportler kann seine Muskeln dadurch trainieren, dass er sie einsetzt, dass er was damit macht. Ja? Oder beim Klavierspielen, Fingerfertigkeit fürs Klavierspielen, Schnelligkeit und solche Geschichten entwickeln sich nicht dadurch, dass ich ein Buch darüber lese, wie man das macht. Du bist hinterher schlauer, ja, aber du bist in deiner Fingerfertigkeit nicht weitergekommen, nicht schneller, nicht besser, gar nichts. Und so ist es im Christsein. Es ist wichtig, dass wir mit dem, was Gott in uns hineingelegt hat, unterwegs sind, Schritte unternehmen. Und einer dieser ganz wichtigen Schritte ist beten, gemäß der Identität, die Jesus in uns reingelegt hat, die durch die Gemeinschaft mit Jesus in unser Leben reingekommen ist. Und das heißt auch, mit diesen königlichen und priesterlichen Eigenschaften zu beten. Und was heißt das? Ich habe den zweiten Punkt mal überschrieben, die Sprache des Priesters. Was ist das? Was ist ein Priester? Wenn wir jetzt Schulunterricht hätten, würde ich in die Runde fragen, aber ich verschone euch an der Stelle mal. In Religionen allgemein ist ein Priester jemand, der besonders geweiht ist und den Auftrag hat, zwischen Gott und den Göttern zu vermitteln. Ja? Zwischen dem Mensch und den Göttern zu vermitteln. Ja? So, das ist die Aufgabe des Priesters und er hat da eine ganz besondere Rolle drin. Diesen Aspekt finden wir auch ein bisschen im Judentum. Ja? Wir finden es zum Teil dann auch nochmal im Christentum wieder. Und an der Stelle nur mal ein Beispiel an meine wertgeschätzten katholischen Geschwister, denen ich an der Stelle aber widersprechen möchte. Der Priester im Katholizismus ist eine besonders geweihte Person. Nur der Priester als geweihte Person darf gewisse Handlungen vornehmen. Das hat sich im Laufe der Kirchengeschichte entwickelt. Hängt aber eigentlich nicht mit dem Ursprung des Christentums zusammen. Warum? Weil es aus christlicher Sicht keine besonders geweihten Priester gibt. Also wenn man es alttestamentlich verstehen will, dann kann man es bestenfalls noch machen. Aber eigentlich hat Jesus diese Begrenzung oder diese Trennung zwischen besonders geweihten Menschen und anderen normalen Menschen aufgehoben. Ja, das ist eine Sache, die am Kreuz passiert ist. Das ist sozusagen Teil dessen, dass der alte Bund erfüllt ist und wir jetzt in einem neuen Bund leben. Wir sind alle Priester. Und zwar nicht nur rein metaphorisch, sondern aus geistlicher Perspektive alle. Aber nichtsdestotrotz hat sich dieser Gedanke, dass nur bestimmte Personen Abendmahl weitergeben dürfen, Vergebung aussprechen dürfen, trauen können oder was weiß ich auch immer, dieser Gedanke hat sich durchgezogen bis ins Freikirchentum. Viele Menschen sind davon geprägt, weswegen viele Menschen irritiert sind, wenn der Pastor nicht tauft, das Abendmahl austeilt oder was weiß ich macht oder die Trauung macht. Jeder kann jemand anders trauen. Jeder kann das Abendmahl austeilen. Jeder kann dem anderen Vergebung zusprechen als Bestätigung im Namen Jesu. Ja, das kann jeder. Das ist Teil unseres allgemeinen Priestertums. So dass da eigentlich gar keine Trennung ist. Ja? Das heißt, wir haben da manchmal mit unserer Tradition zu tun, aber in der Bibel steht es so nicht. Was will uns jetzt dieses priesterliche Gebet sagen oder die Sprache des Priesters? Ich wollte da nur mal anfangen, sowas haben wir für ein Bild vom Priester oder vom Priesterlichen. Im Alten Testament ging es bei den Priestern darum, dass sie diejenigen waren, die einen besonderen Zugang zu Gott hatten. Ja, im Tempel drin haben sie bestimmte Handlungen dann vollzogen. Sie haben Opfer gebracht, was im Prinzip ein sichtbarer Ausdruck davon war, dass sie Gott gebeten haben, Sünden zu vergeben. Ja, und sie haben das sowohl für sich selbst gemacht, als auch für das Volk. Ja, da ist dieser Aspekt von Opfern, Bitten mit drin. Zusammen mit den Leviten haben sie aber auch viel gelobt, viel gedankt und so weiter. Und ein weiterer Auftrag war, dass sie die Menschen segnen sollten, der sogenannte aaronitische Segen, ja, so ein dreifacher Segen. Und unter den Priestern gab es nochmal ganz besondere Personen, nämlich den Hohenpriester. Der durfte dann einmal im Jahr in das Allerheiligste hinein, um dort sozusagen Gott nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise zu begegnen und ein Versöhnungsopfer auch zu geben, ja. Das war sozusagen das, was der Priester im Alten Testament gemacht hat. Also das hat viel damit zu tun mit Opfern, Bitten, Loben, Danken, Segnen. An der Stelle aus alttestamentlicher Sicht die Sprache des Priesters. Wie sieht es bei Jesus aus? Was hat Jesus als Priester gemacht? Er hat eigentlich das erfüllt, was im Alten Testament passiert ist oder schon vorgeschattet wurde. Er hat ein für alle Mal wie ein Opfer sein Leben für die Sünden der ganzen Welt gegeben. Das war die Erfüllung dessen, was im Alten Testament bildhaft immer ausgedrückt wurde. Letzten Endes hat er aber auch wie ein Priester am Kreuz gebetet und hat gebetet, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wurde schon vorausgesagt in Jesaja 53, ja, Jahrhunderte vorher. Also Jesus hat in dem, was er getan hat, einen echten Priesterdienst vollzogen für dich und für mich. Damit ein für alle Mal unsere Sünden vergeben sind, kein Opfer mehr notwendig ist, sondern alles vollbracht ist und wir einfach in unserem Vertrauen auf Jesus in die Gegenwart Gottes reingehen können. Jesus ist als Priester, als hoher Priester dann auch in die Gegenwart Gottes reingegangen und zwar für immer und ewig. Und wenn wir Jesus folgen, dann sind wir in seiner Gegenwart, in der Gemeinschaft mit ihm, alle wie Priester. Wir haben priesterliche Eigenschaften und brauchen nicht mehr opfern, wie das früher der Fall war, sondern wir dürfen in die Gegenwart Gottes mit einziehen, genauso wie Jesus. In das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes, da, wo wir Gott selber treffen. Wo wir, wie Johannes am Anfang schon gesagt hat, keine Angst mehr haben müssen, dass irgendwas Schlimmes passiert, weil wir Jesus angehören, weil wir ihm nachfolgen. Vielleicht können wir die Tür da hinten zumachen. Und das hat er für uns als Priester getan und deswegen dürfen wir ihm als seine Priester auch folgen. Ja? Ich würde mich nicht als Priester bezeichnen. Wir haben priesterliche Eigenschaften als Christen. Ja? Das ist so der Punkt dahinter. Und diese Sprache des Priesters finden wir im Prinzip auch bei Jesus. Er ist diesen Weg für uns vorangegangen. Und weil wir das im Alten Testament sehen, weil wir das im Neuen Testament sehen und sogar gesagt wird, wir sind Priester und Könige in seinem Reich, deswegen finde ich das wichtig, dass wir das in unserer Identität auch ausleben und anfangen, wie Priester zu beten. Ja, mit dieser priesterlichen Sprache. Und das hat was damit zu tun, dass wir vor Gott stehen, in seine Gegenwart hineingehen, wie die Priester im Alten Testament oder wie auch immer, dass wir mittendrin sind, und unsere Bitten an Gott abgeben, dass wir ihn loben, dass wir ihm danken, ja, dass wir ihn anbeten. All das ist Priesterdienst. Und das ist unsere Identität. Das ist nicht eine Aktion für den Sonntagmorgen, weil irgendwie die Freie Christengemeinde Dorsten denkt, von 9:55, wenn die Einleitung nicht so lang ist und was weiß ich, das war jetzt keine Kritik, von 9:55 bis 10:30 oder ein bisschen länger machen wir Lobpreis, macht man so, ja. Das ist Ritual, das ist Religion, das ist Frommelei, wenn wir so denken. Gott hat uns zu Priestern gemacht und die Identität des Priesters besteht darin, dass wir Gott bitten, loben, danken, anbeten. Das ist Teil unserer christlichen Natur. Und wenn wir anfangen, das zu leben, dann werden wir wachsen innerlich. Dieser neue Mensch in uns, diese neue Identität in uns wird wachsen. Ja? Und das, was wir dann beten, das kann für uns selber sein. Das kann aber auch und soll auch für andere sein. Ja? Bitten, danken, loben und auch segnen, wie das die Priester damals gemacht haben. Und ich möchte uns wirklich sehr ermutigen, das zu tun. Denn wir sind ja Gottes Ebenbilder. Ja? Wir sind als seine Ebenbilder geschaffen. Und Gottes großer Wunsch ist, uns im Laufe unseres Lebens mehr und mehr wieder in dieses Ebenbild zu verwandeln. Das, was durch falsche Entscheidungen, durch Sünde und so weiter, durch andere Menschen auch in unserem Leben kaputt gegangen ist, das möchte er Stück für Stück wieder zusammenbasteln und erneuern und etwas Neues zum Vorschein kommen lassen, nämlich seine Identität, seine Gegenwart in unserem Leben. Und dazu gehört dieser priesterliche Aspekt. Und ich kann uns nur ermutigen, das zu tun. Ja, nicht nur, also da geht es wirklich ums Tun. Wir sind Priester, wenn wir Jesus nachfolgen. Jetzt geht es darum, als solche zu leben und zu beten, Gott anzubeten und für andere Menschen zu beten, für uns selbst zu beten, für unsere Familien zu beten, für die Dinge, die uns betreffen. Das ist eine Kerneigenschaft von Christsein. Ja. Jetzt weiß ich wieder, wie ich auf diesen Gedanken gekommen bin. Das ist mir zwischendurch abhanden gekommen. Es war in einer der letzten Predigten, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, ob ich die hier gehalten habe oder woanders. Da habe ich die Frage gestellt, warum sollen wir Gott denn überhaupt bitten? Oder warum sollen wir ihn überhaupt erinnern? So, ist Gott vergesslich? Ich glaube, dass Bitten, Danken und Loben die Antwort von uns Geschöpfen sind. Gott ist der Schöpfer. Er sagt, was er will. Ja? Er weiß, was er will und er beschließt. Ja? Er möchte uns segnen. Er möchte Menschen erretten. Er möchte vergeben. Das ist sein Wille. Unsere Antwort ist eine priesterliche Antwort. Nicht die eines Befehlshabers, nicht die eines Gottes, nicht die von irgendwem, sondern die von Priestern. Wir bitten Gott, dass er das tut, was er will. Wir danken ihm dafür, dass er das tun wird. Wir loben ihn dafür, dass er es getan hat. Und so weiter. Ja? Also es ist sozusagen die Antwort von Menschen, die diese priesterlichen Eigenschaften haben. Und deswegen nehmen wir nicht alles selbstverständlich hin. Deswegen fühlen wir uns in unserem Stolz nicht gekränkt, wenn es darum geht, Gott um etwas zu bitten. Weil das unsere priesterliche Identität ist. Das machen sie. Das ist genau die Art und Weise, wie sie beten, wie sie sprechen, wie sie reden. In dem Wissen, er will uns es geben. Ja. Damit er verherrlicht wird, damit er geehrt wird. Das ist so die priesterliche Sprache. Aber dann gibt es auch noch die Sprache des Königs im Gebet. Das wird heute kurz, vermute ich. Dann gibt es auch noch die königliche Sprache im Gebet. Was machen denn Könige so? Also Könige sind ziemlich aus der Mode gekommen. Ja? Gibt es nicht mehr viele. Ehrlich gesagt, ich bin auch nicht traurig drum. Hat zwar immer auch irgendwie was Feierliches. Ich kann mir ungefähr vorstellen, wie das ist, wenn man so ein Königtum hat, ja, so majestätische Geschichten und was weiß ich. Ich stehe eigentlich auf sowas, so würdevolle Sachen. Ich kann das richtig gut haben. Und da kommt meine katholische Vorexistenz ins Spiel. Ich habe das früher genossen, wenn am Anfang des Gottesdienstes ein fettes Orgelspiel, tutti, alle Register gezogen und dann schön majestätisch den ganzen Gottesdienst eingeleitet hat. Ich liebe es. Manche würden mich dafür steinigen. Mein Sohn rennt weg, wenn er das irgendwie mitkriegt, wenn ich sowas mache und wieder die Kirchenorgel aktiviere. Ich liebe es. Ich verbinde da was ganz Bestimmtes mit. Und ganz besonders habe ich es genossen bei meiner Kommunionfeier, wo dann alle Kommunionkinder, 9 Jahre alt, schön gekleidet. Alle hatten irgendwie blau oder schwarz an. Ich hatte einen grünen Kommunionanzug an. Ich weiß nicht warum. Und dann sind wir bei dieser majestätischen Musik dann in die Kirche reingegangen, so in Zweierreihen, ja, wie ein König. Ja. Das ist so meine Verbindung mit Majestätischem. Das verbinde ich damit. So. Ansonsten ist es so im wirklichen Leben, viele Könige sind echte Despoten, misshandeln Menschen, interessieren sich nicht für das, was andere Menschen brauchen. Zumindest in der Geschichte ist es so gewesen. Nicht alle Könige waren so. Ja. Sie haben eine Menge Macht und können alles Mögliche entscheiden. Zumindest konnten sie es. Es gibt ein schönes Lied, wo ein Mensch sich schon mal vorgestellt hat, wie es denn wäre, wenn er König wäre. Das habe ich so in meiner Jugendzeit gerne mal gehört. König von Deutschland, der wollte so alles gleichzeitig sein. Und ich habe den Text jetzt leider nicht dabei, aber manche kennen es vielleicht von Rio Reiser. Das alles würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Es gibt manche Politiker, die benehmen sich heute genauso. Ich nenne jetzt extra keine Namen, man weiß nie, wer es hört. Aber sowas gibt's, ja. Auf der anderen Seite musste ich an Franz von Assisi denken. Ich habe mich mal eine Zeit lang mit Franz von Assisi beschäftigt, auch in meiner Jugendzeit. Und was ich über ihn gelesen habe, fand ich faszinierend. Das war jemand, der stammte aus einer reichen Familie, ist dann ganz, also nach einer Gottesbegegnung, ganz bewusst arm geworden und hat sich für die Armut entschieden und das bis ans Ende seines Lebens gelebt. Was ihm aber nachgesagt wurde, war, dass er zwar äußerlich arm war, aber auftrat wie ein König und innerlich eine Ausstrahlung hatte wie ein König. Ich vermute, das hat was mit Gott zu tun gehabt. Ja, weil das kannst du nicht machen. Gerade wenn du in solchen Lebensumständen dann lebst, wie das dieser Franz von Assisi gemacht hat und wo er auch selbst in dieser Armut nicht immer nur Tolles erlebt hat. Jetzt ist mir gerade meine Predigt abhandengekommen. Irgendwie auf den falschen Knopf gedrückt. Ich weiß nicht, das habe ich letztens schon mal gehabt. Da ist er wieder. Genau. Und an der Stelle, finde ich, ist dieser Franz von Assisi, wenn sich da mal jemand mit beschäftigen will, schon ein schönes Vorbild, was es heißen kann, königlich zu sein als Christ. Ja? Das hängt nicht mit Äußerlichkeiten zusammen, das hat was mit dem Herzen zu tun. Ja? Wie ich mit Gott unterwegs bin. Wer mir dann letzten Endes noch einfiel, und da ist mir was ganz Spezielles bewusst geworden, wer mir da noch bewusst geworden ist, ist der King Louis, so heißt er, glaube ich. Ihr kennt das Lied aus dem Dschungelbuch, wer kennt das Dschungelbuch? Wer es nicht kennt, mal gucken, ist Kulturgut, einer der besten Filme, der jemals produziert wurde. Und den Text möchte ich mal ansatzweise vorlesen. Ich habe meinen Sohn gefragt, ob er es nicht vormachen kann. Aber er will nicht. Er ist extra geflüchtet. Genau, ich werde es auch nicht singen, das wird peinlich. Ich habe in dem Zusammenhang das erste Mal richtig auf den Text geachtet. Ich fand das Lied immer klasse, aber und es ist auch lustig. Aber ich lese mal vor. Ich bin der König im Affenstall. Also da ist so ein Gorilla, der tanzt dann so bei schöner Musik, ne? Ich bin der König im Affenstall, der größte Klettermax, spring ohne Hast von Ast zu Ast, das ist für Sportler ein Klacks. Ich würde lieber auch Mensch sein und tollen durch die Stadt, so ein Mensch hat's gut, ich aber hab das Affenleben hier satt. Dubidu. Ich wäre gern wie du. Ja. Und dann kommt hier, genau, eigentlich geht's dann nur noch darum, ich möchte sein wie du, ich möchte gehen wie du und stehen wie du, du wirst schon sehen und so weiter. Und dann kommt hinterher noch, ich möchte es aber wissen, es war so abgemacht, Moment, habe ich eine Strophe übersprungen jetzt, der wollte doch wissen, wie das Feuer angemacht wird. Wo haben wir denn das hier? Ah ja, verrat mir das Geheimnis, wie die Menschen Feuer machen, davon verstehe ich. Das ist aber eigentlich jetzt ein Gespräch, irgendwie fehlt da jetzt eine Textzeile. Fakt ist, dieser König im Affenstall, der nichts als Affe sein kann, ja, der ist eigentlich nicht zufrieden mit seinem Affe sein. Der will was Besseres sein. Der möchte Mensch sein. Der möchte wieder Mowgli sein. Der möchte Feuer machen können. Der möchte gehen wie Mowgli. Der möchte so stehen können wie der Mowgli und so weiter. Einfach so wie Mowgli, wie jemand anders unterwegs sein. Ja? Obwohl er eigentlich schon was Königliches hat. Und da ist mir nochmal was bewusst geworden. Und hier kommt der Punkt, warum ich das erwähne. Wir als Menschen haben das auch oft, dass wir uns unserer eigenen Identität in Jesus nicht bewusst sind und immer irgendwie was anderes sein wollen. Ja? Was aber nicht wirklich funktioniert. Und auch wenn ich hier betone, dass Gott uns eine königliche Identität gibt und dass sich das auch irgendwie im Gebet äußern soll, dann stehen wir in der Gefahr, eigentlich was anderes sein zu wollen, wozu wir berufen sind. Ja? Was meine ich damit? Ein König, wenn er unabhängig von Gott unterwegs ist, dann wird er zu einem Despoten, dann handelt er so, als wenn ihm die ganze Welt zu Füßen läge und er sich an nichts halten müsste und so weiter. Und ich glaube, dass auch wir Christen manchmal in der Gefahr stehen, uns aus der Abhängigkeit von Gott herauszubewegen, ja, manchmal auch unter diesem königlichen Anspruch, um dann irgendwelche Sachen zu tun, die gar nicht im Wille Gottes sind, wo wir einfach eigenmächtig unterwegs sind. Das ist der Aspekt. Ja? Und wenn ich jetzt hier von dieser königlichen Sprache im Gebet spreche, dann meine ich das nicht im eigenmächtigen Sinne, sondern ich verstehe das so, dass das total an die Gemeinschaft mit Gott gebunden sein muss und von Gott geleitet sein muss. Was haben denn Könige in der Bibel gemacht? Sie haben teilweise nichts anderes gemacht, als das, was andere Könige auch machen. Da geht es darum, dass man Befehle erteilt, Entscheidungen verkündigt, anordnet, dass man gegen die Feinde des Reiches kämpft und letzten Endes den Willen Gottes umsetzt. Das ist das Besondere an den Königen der Bibel. Ja? Das haben die aber auch nicht alle auf die Kette gekriegt. Da hat Gott dann manchmal Stress mit gehabt. Ja? Aber das sind so die Eigenschaften eines Königs in der Bibel. Was hat Jesus gemacht? Jesus wird als der König schlechthin bezeichnet. Jesus war derjenige, der den Willen des Vaters verkündet hat. Das war sein königlicher Auftrag, zu sagen, was Gott will. Ja. Was hat er noch gemacht? Er hat Autorität gehabt über die ganze Natur. Er hat Autorität gehabt über die Mächte der Finsternis über Sünde und so weiter. Und er hat es eingesetzt. Er hat den Krankheiten gesagt, dass sie gehen sollen. Hat sich dem entgegengestellt. Ja? Er hat letzten Endes die Sünde, den Tod und den Teufel dadurch besiegt, dass er sich hat kreuzigen lassen und von den Toten auferstanden ist. Deswegen ist er der König schlechthin. Der König in Ewigkeit. Ja? Also wenn wir wissen wollen, wie ein König ist, dann dürfen wir uns Jesus angucken. Jesus ist der demütigste Mensch auf Erden gewesen, den es jemals gegeben hat. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er hat nicht eigenmächtig gehandelt. Der Teufel wollte ihn dazu versuchen, ja, irgendwas zu tun, was fromm aussah, aber letzten Endes nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmte. Aber Jesus ist den Weg gegangen, den Gott für ihn vorbereitet hat, hat sein Leben gegeben und ist letzten Endes von den Toten auferstanden. Das ist der König. Und auferstanden ist er noch nicht mal aus eigener Kraft, sondern weil Gott es wollte und weil der Heilige Geist das gemacht hat. Das ist der König. Aber daran sehen wir halt auch, die Sprache des Königs hat etwas mit der Auferstehung Jesus zu tun. Es hat etwas mit dem zu tun, was Jesus für uns schon getan hat. Und es hat was damit zu tun, dass das angewendet wird. Ja? Und genau darum geht's, wenn wir auch zu Königen in seinem Reich bestimmt sind, wie das in der Offenbarung 1, Vers 6 steht. In ihm sind wir Könige und Priester, um mit ihm zu herrschen und um vor Gott zu dienen. Der Priester steht vor Gott und dient vor Gott. Der König handelt im Auftrag Gottes im besten Fall vor der Welt. Die Richtung ist eine etwas andere. Ja? Der Priester steht vor Gott und der König ist dazu berufen, die Welt zu gestalten und etwas damit zu machen. Und genau diesen Auftrag haben wir als Christen auch und der darf sich auch im Gebet widerspiegeln. Ganz bewusst, weil wenn wir das im Gebet nicht anwenden, dann werden wir es vielleicht auch im ganz praktischen Leben nicht hinkriegen. Ja? Aber das ist das, was Gott in unserem Gebet auch machen möchte. Er möchte seine königliche Autorität in unserem Gebet zur Sprache bringen. Er möchte das ausdrücken. Er möchte, dass wir das zusammen anwenden. Ja? Und das heißt, was zum Beispiel in Epheser 6 steht. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, also gegen Menschen, sondern Mächte und Gewalten in der Finsterniswelt. Wenn ich uns Christen manchmal zuhöre, dann habe ich den Eindruck, wir kämpfen sehr oft mit Menschen. Und viele Probleme, die wir haben, hängen damit zusammen, dass wir auf der falschen Ebene kämpfen. Weil wir über Menschen nur nörgeln, rumkritteln, schlecht reden, unterstellen und was weiß ich nicht alles. Das ist so die Sprache, die wir manchmal drauf haben als Menschen. Aber das ist nicht die Sprache des Königs im Himmel. Der findet unsere Fehler auch nicht immer so toll. Ja? Also das ist jetzt nicht der Punkt. Aber so kriegen wir keine Probleme gelöst, so kriegen wir keinen anderen Menschen verändert, so verändern wir uns selber auch nicht. Ja? Ich habe auch schon mal zu jemandem gesagt, wenn ich dir zuhöre, habe ich den Eindruck, dass du dich den ganzen Tag nur selber verprügelst. Das ist echt so. Es gibt Menschen, die machen das. Ich kenne das auch selber. Ja? Aber so wird nichts besser. Und Gott möchte, dass diese königliche Identität in unserem Leben zum Vorschein kommt, zum Wachsen kommt und dass sich das im Gebet auch äußert. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auf der richtigen Ebene unterwegs sind im Gebet und dass wir nicht gegen Menschen kämpfen oder uns über Menschen beschweren, sondern dass wir der Sünde widerstehen, dass wir den zerstörerischen Mächten im Namen Jesus widerstehen und dass wir letzten Endes dafür beten, dass Gottes Wille wirklich geschieht und das auch vor der unsichtbaren Welt erklären und deklarieren. Das ist etwas, was auch im Gebet passieren kann. Ja? Wir vertreten im Gebet den Willen des Königs. Was heißt es denn, wenn ich zum Beispiel Ängste habe? Klammer auf. Ich habe das an anderer Stelle hier im Seelsorgeseminar und fürs Gebetsteam und Seelsorgeteam, was wir mal hatten, habe ich gesagt, ich finde es wichtig, dass wir Dinge, an denen wir Menschen leiden, immer aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Ja? ganz menschlich, zwischenmenschlich, medizinisch, psychologisch und so weiter, aber halt auch geistlich. Und das, worüber ich jetzt rede, ist die rein geistliche Perspektive. Ja, das heißt nicht, dass es die anderen Perspektiven nicht gibt, nur um das zu wissen. Was heißt es, wenn jetzt zum Beispiel jemand mit Ängsten zu kämpfen hat? Dann kann ich da, oder vielleicht man selbst oder jemand anders, dann kann man da jetzt auf die, in der priesterlichen Sprache drangehen und einfach anfangen, für diese Person Fürbitte zu tun. Ja? Dass Gottes Liebe, die nämlich alle Ängste austreibt, wie das in der Bibel steht, dass diese Liebe diesen Menschen erfüllt. Ja? Das ist ein Aspekt, ganz, ganz einfach beschrieben. Ich tue Fürbitte. Ich kann das jetzt nur hier sehr knapp darstellen. Letzten Endes müssen wir uns im Gebet vom Heiligen Geist leiten lassen, wie das dann ganz konkret aussieht. Aber das ist die Art und Weise, wie ich da dran gehen kann. Wenn ich da jetzt in dieser Sprache des Königs dran gehen würde, dann beziehe ich Stellung. Ja, das mache ich ganz bewusst an der Stelle jetzt auch mal, das, weil es für mich das so ein bisschen emotional ausdrückt. Position zu beziehen gegen etwas, was mein Leben kaputt macht, das erfordert wirklich Entschlossenheit. Ich kriege das nicht immer hin in allen Situationen, weil ich mich manchmal so fühle, als wenn ich am Boden liege. Und dann ist es ein Flehen und ein Rufen und ein Schreien oder was weiß ich auch immer, ne, dass Gott da reinkommt. Aber letzten Endes möchte Gott uns auch immer wieder in die Position bringen, dass wir entschlossen im Gebet geistlich Stellung beziehen. Und dem, was uns kaputt macht, die Grenze zeigen, das Stoppschild zeigen. Und zwar mit Hilfe des Wortes Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes, durch Gebet und zusammen mit Jesus. Wir können das ja nicht aus uns raus, sondern da geht es darum, dass Jesus das mit uns machen will. Er, der König, lebt in uns und deswegen sind wir Könige in ihm. Und deswegen möchte er, dass wir hier auf der Erde Stellung beziehen. Denn Psalm, ich glaube 110 steht's: Der Himmel ist des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Das heißt, wir dürfen nicht erwarten, dass Gott alles ohne uns macht. Er möchte es mit uns machen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier im Gebet echt Stellung beziehen. Gegenüber zerstörerischen Mächten, die andere Menschen kaputt machen, belügen, irreführen, einengen, in Zwänge hineintreiben oder was auch immer. Da sollen wir Stellung beziehen. Das ist unser Auftrag als Christen. Auch gegenüber Irrlehren und falschen Lehren und was weiß ich nicht alles, Stellung beziehen. Das ist eine Sache, die im Gebet anfängt. Wenn es im Gebet nicht anfängt, wird es nicht stattfinden, ist meine Überzeugung. Ja? Also geistlich Stellung beziehen. Matthäus 16, denn was ihr im Himmel, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Da, wo ihr die Grenze zieht im geistlichen Bereich, da wird Gott sich dazu stellen. Und das gilt für unser persönliches Leben, das gilt für uns als Familien, das gilt für uns als Gemeinde, das gilt für Menschen, die noch gar nicht hier sind. Ja? Weil Gott uns hineinsendet als Könige und Priester in unsere kleine Welt, wo wir unterwegs sind. Und wir haben geistlich gesehen einen Einfluss da drin, wenn wir mit Gott zusammen beten. Und es hat nichts damit zu tun, dass man andere manipuliert. No way. Ja? Achtsam sein. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir wenden keine Formeln an, sondern wir sind mit Christus im Gebet unterwegs und beziehen Stellung, wenn wir königlich beten wollen. Wie gesagt, ich rede hier immer von einem Bild, nicht alles so methodisch verstehen. Und das finde ich total wichtig, eine Sache, von der ich glaube, es passiert zu wenig. Sage ich auch ganz ehrlich. Und ich glaube, es ist wichtig für uns als Einzelne, für uns als gesamte Gemeinde, fürs Christsein überhaupt, weil es gehört zu unserer Identität. Und Gott möchte beides in unserem Leben sein. Und beziehungsweise Jesus möchte beides in unserem Leben sein. Er möchte der Priester in unserem Leben sein und der König. Und dann möchte er auch, dass wir auf die priesterliche Art und Weise beten und auf die königliche Art und Weise. Das sind sozusagen zwei Beine, mit denen wir unterwegs sind. Ja? Es gehört zu unserem Wesen. Und ich möchte uns einfach dazu einladen, so unterwegs zu sein. Und weil ich ein Freund davon bin, dass wir zuerst erkennen, wer wir sind und erst dann das tun, was wir sind, deswegen ist mein Vorschlag, dass wir persönlich dafür beten, dass Gott uns das mehr zeigt. Ich bin ziemlich davon überzeugt, dass ihr jetzt nicht alle zu 100% nach Hause geht und es alle wie wild ausprobiert. Weil ich auch davon ausgehe, dass das noch nicht ganz verstanden worden ist. Also jetzt mal zum Effekt einer Predigt. Ja. Und deswegen möchte ich euch einfach bitten, nehmt diese Bibelstelle mit nach Hause. Ihr dürft euch auch gerne an den King Louis aus dem Affenstall erinnern oder wen auch immer. Aber nehmt diese Bibelstelle mit nach Hause und bittet Gott, euch zu zeigen, was das für euer Leben bedeutet. Dass er euch dazu bestimmt hat, in seinem Reich von Königen und Priestern zu sein. Was hat das mit eurem Gebetsleben zu tun? Ja? Bitte den Heiligen Geist, dass er in dir dieses Königliche und Priesterliche freisetzt, mehr und mehr. Dass er dir so ein Selbstbild schenkt und einen Glauben schenkt, der davon geprägt ist. Und dann wirst du mehr und mehr auch so beten. Ja. Offenbarung 1, Vers 6. Ja, ja. Offenbarung 1, Vers 6 und 1. Petrus 2, Vers 9. Nehmt es einfach mal mit und betet, dass der Heilige Geist da in euch was macht. In uns was macht. Lass uns mal aufstehen und beten. Herr, wir wollen, dass dein Bild in uns mehr und mehr zum Vorschein kommt. Wir wollen nicht aktionistisch unterwegs sein. Wir wollen aber auch nicht tatenlos sein. Und wir wollen in unserer Berufung leben. So wie wir das auch lesen, wandelt würdig eurer Berufung. Und du hast uns berufen, Könige und Priester in deinem Reich zu sein. Königlich und priesterlich zu beten. Herr, ich bete, dass du uns das durch deinen Heiligen Geist schenkst. Und wir warten auf dich, Heiliger Geist, dass du in unserem Leben wirkst. Wir warten auf dich, Herr. Danke, dass du deine Saat in unserem Leben wachsen lässt. Einfach indem wir uns dir hinhalten und zur Verfügung stellen. Indem wir dein Wirken in uns zulassen. Danke, Vater. Amen. Ich finde es gut, wenn wir jetzt beten können. Priesterlich und königlich. Indem wir andere segnen, aber auch Stellung beziehen gegen Dinge, die unser Leben kaputt machen. Ob das Sünde ist, ob das irgendwelche anderen Geschichten sind. Wir dürfen da im Gebet Stellung beziehen. Und gegenseitig dafür eintreten, dass Gott neue Türen öffnet. Dass Gott verschlossene Türen aufmacht. Ja. Während wir gerade stille waren, habe ich mich gefragt, wie ihr euch dabei fühlt, dass ich... Eigentlich habe ich ja jetzt nichts gemacht, ihr habt auch nichts gemacht, außer dass wir jetzt hier gestanden haben. So rein äußerlich ziemlich tatenlos. Ja? Ziemlich still, keine großen Worte. Was soll das bringen? Ja? Wirkt sowas? Ich stelle für mich fest, dass vieles in meinem Leben mittlerweile damit zu tun hat, dass ich nichts mache. Das ist sehr schmerzhaft an manchen Stellen, weil ich völlig anders gepolt bin. Aber ich mache das teilweise ganz bewusst, dass ich Gott einfach sage, ich warte auf dich. Und zwar nicht so nach dem Motto, kommt er jetzt oder kommt er nicht? Ja, sondern in dem Wissen, er wird kommen. Weil da hat er richtig Spaß dran zu kommen. Ja, eigentlich ist er schon da. Der Einzige, der das noch checken muss, bin ich. Und deswegen mache ich das manchmal so, dass ich einfach nur Gott sage, ich warte auf dich. Weil ich merke, ich muss lernen, ihn machen zu lassen. Und er wird was machen. Mein innerer Tatendrang und meine Ungeduld gehen in eine ganz andere Richtung, Und ich hoffe aber, dass das mehr und mehr auch irgendwie von Gott verändert wird und ich da auch mehr lernen darf. Und ich wollte euch das einfach nur erklären, warum wir gerade so gebetet haben, wie wir gebetet haben. Ja. Diese neue Saat wird nicht dadurch wachsen, dass wir es wollen, sondern dass wir es zulassen. Und ich glaube, dass Gott uns da an manchen Stellen überraschen wird, was er dann macht.